Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen: Syrien. Präsident Assad mobilisiert Panzer- und Armeeeinheiten und schließt die Landesgrenze zu Jordanien. Wir berichten über die Entwicklung in der Protesthochburg Daraa und fragen in Beirut, was kann die Staatengemeinschaft gegen Assads Gewaltstrategie tun? Die NATO bestätigt einen Angriff auf Gaddafis Hauptquartier in Libyen. Zehntausende beteiligen sich in Deutschland und in der Schweiz an Ostermärschen. Wir waren dabei beim Protest gegen das Atomkraftwerk Fessenheim im Dreiländereck. Und schließlich:
I think both Harrods and Switzerland, we have a good relationship in terms of we're both reassuringly expensive.
Wir sind beide so beruhigend teuer, was die Schweiz mit dem Luxuskaufhaus Harrods in London verbindet. Mehr dazu hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Uli Zindl mit den Nachrichten.
Die syrische Regierung hat ihr Vorgehen gegen die Protestbewegung verstärkt. Mehrere tausend Soldaten sind von Panzern begleitet in die Stadt Daraa eingerückt und sie gingen nach Angaben der Protestbewegung gegen Demonstranten vor. Mindestens 25 Regierungsgegner seien dabei getötet worden. Von unabhängiger Seite lassen sich diese Angaben nicht bestätigen. Angesichts des Einsatzes in Daraa hat Syrien zudem die Grenzen zum Nachbarland Jordanien geschlossen. Die NATO hat bei ihrem Angriff auf die libysche Hauptstadt Tripolis in der Nacht eine Residenz von Machthaber Gaddafi zerstört. Dort habe Gaddafi jeweils Angriffe koordiniert und auch Gäste empfangen, gab das internationale Militärbündnis bekannt. Berichte über mögliche zivile Opfer bei diesem Einsatz könne man nicht bestätigen. Ein libyscher Regierungssprecher hatte zuvor gesagt, bei dem Angriff auf Tripolis habe es mehrere zivile Opfer gegeben. Seit der Invasion der USA im Jahre 2003 sind im Irak über 14.000 Personen verschwunden. Dies teilt die irakische Regierung mit. Es ist das erste Mal, dass die irakischen Behörden Zahlen veröffentlichen über vermisste Landsleute im Zusammenhang mit dem Zweiten Irakkrieg. Aus einem Gefängnis in der südafghanischen Stadt Kandahar sind mehr als 400 Häftlinge ausgebrochen. Die Gefangenen benutzten einen mehrere hundert Meter langen Tunnel. Ein Sprecher der Taliban sagte, viele der Ausbrecher seien Kommandanten und Kämpfer der Taliban. Der Tunnelbau habe 5 Monate lang gedauert. Der Ort in Afghanistan, wo bis vor 10 Jahren die riesigen Buddha-Statuen aus Bamiyan standen, soll eine Art Museum werden. Trotz der Zerstörung der Statuen durch die Taliban sei noch manches erhalten geblieben und man habe in den letzten 10 Jahren einiges wieder aufgebaut, sagte der Leiter der Gruppe, der mit der Sicherung der Reste betraut ist. In Bern haben rund 600 Friedensaktivisten und AKW-Gegner am Ostermarsch teilgenommen. In Deutschland haben sich, wie schon gestern und vorgestern, tausende Kernkraftgegner zu Ostermärschen versammelt an 12 verschiedenen Standorten. Und ein Ostermarsch gegen die Atomkraft fand auch in Bulgarien statt, gegen ein Kraftwerk, das mit russischer Hilfe gebaut werden soll. Auf der Dreiländerbrücke bei Basel haben gegen 2000 Personen aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz gegen das Atomkraftwerk Fessenheim demonstriert. Sie forderten die Abschaltung des AKWs, das etwa 35 Kilometer nördlich von Basel liegt. Zur Kundgebung aufgerufen hatten vor allem grüne und linke Organisationen aus dem Elsass, Baden-Württemberg und der Schweiz. Politiker aus allen drei Ländern plädierten für einen Ausstieg aus der Atomkraft. In Ungarn hat Präsident Schmidt die neue Verfassung des Landes unterzeichnet, eine Woche nachdem sie vom Parlament angenommen worden war. Bei der Unterzeichnung sagte Präsident Schmidt, auf die neue Verfassung könnten auch künftige Generationen in Ungarn stolz sein, denn sie sei europäisch und trotzdem national und sie sei modern und tolerant. Anders sehen das manche Kritiker. Mit ihrer starken Betonung der ungarischen Nation, des Christentums und der traditionellen Familie trage die Verfassung diskriminierende Züge. Die Internetplattform WikiLeaks hat mehr als 700 Dokumente des US-Militärs über Gefangene im Lager Guantanamo veröffentlicht. Abgedruckt wurden die Informationen in verschiedenen europäischen und amerikanischen Medien. Demnach waren Menschenrechtsverletzungen auf Guantanamo an der Tagesordnung. Auch völlig unschuldige Menschen sowie Altersschwache und Geisteskranke seien inhaftiert worden. Wegen einer einzigen Blume sind über die Ostertage nicht weniger als 25.000 Personen in den Botanischen Garten in Basel gepilgert, standen bis zu einer Stunde an und kamen sogar mitten in der Nacht. Die Blume ist allerdings nicht irgendeine, sondern die größte der Welt und sie blüht nur sehr selten. Die Titanwurzpflanze Amorphophallus titanum. 17 Jahre dauerte es, bis die Pflanze in Basel reif war. Die dunkelrote Blüte ging am Freitagabend auf und heute hat sie sich wieder geschlossen. Im Schweizer Fußball standen für die beiden Zürcher Teams heute wichtige Partien auf dem Programm, auch wenn die Stimmung in beiden Clubs kaum unterschiedlicher sein könnte. Reto Held.
Der FC Zürich hat sich in der Meisterschaft wieder bis auf einen Verlustpunkt Basel genähert und kann heute im Cup-Halbfinal gar den nächsten Schritt Richtung Double-Gewinn machen. Etwas, was selbst die Fans noch im Winter kaum geglaubt hätten. Zürich spielt zu Hause gegen Xamax und führt nach 63 Minuten mit 1:0. Solch positive Schlagzeilen schreibt Gietze schon lange nicht mehr. Der Rekordmeister hat in der Meisterschaft heute ebenfalls ein sehr wichtiges Spiel gegen den Abstieg. Und das gewann Gietze. Gegen Thun mussten die Zürcher zwar bis zum Ende zittern, schlugen die Berner Oberländer letztlich aber 1:0. Innocent Emegara, der oft als Chancentod bezeichnet wird, schoss das einzige Tor der Partie. Gietze ist damit neu nicht mehr Letzter, sondern bereits auf Platz 7. Thun bleibt Sechster. Anders als der Cup der Männer ist der Cup der Frauen heute bereits entschieden worden. Yverdon siegte gegen IB 2:0, war defensiv stabiler und offensiv gefährlicher und ist damit verdient Cupsieger 2011. Yverdon verteidigte damit den Titel aus dem letzten Jahr.
Das Wetter. Morgen scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Am Nachmittag bilden sich über dem Jura und an den Voralpen Quellwolken. Es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen erreichen im Norden mit Biese rund 20 Grad, im Süden wird es 24 Grad warm. Am Mittwoch ist es nur noch teilweise sonnig, im Süden sind einzelne Gewitter möglich, im Norden geht die Temperatur auf 16 Grad zurück, im Süden ist es rund 21 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Die Staatengemeinschaft protestiert gegen Assads Panzer, was aber könnte sie tun? Die NATO nimmt Gaddafis Hauptquartier ins Visier. Doch darf sie das auch? Dann?
Es gibt eine Barbe, es gibt eine Welle, es gibt einen Riss. Es gibt einen kurzen und eine lange Finsternis.
Mit der Nostalgie von Kaiser Augst gegen Fessenheim, Stimmungen und Stimmen vom trinationalen AKW-Protest in Weil am Rhein. Und leicht beschürzte Heidis und löchriger Käse, wie die Schweiz die skeptischen Briten wieder in die Berge locken will. Ein Besuch bei Harrods in London hier im Echo der Zeit. Bashar al-Assad hat zwar den Ausnahmezustand aufgehoben und Reformen versprochen, doch er tut genau das Gegenteil. Er unterdrückt die Protestbewegung mit aller Gewalt. Der syrische Präsident ließ heute die Grenzen zu Jordanien schließen und Panzer auffahren in den Zentren des Protests. Und nach allem, was man weiß, gingen seine Schergen mit äußerster Brutalität vor. Zunächst der Bericht von ARD-Korrespondent Ulrich Leidold aus Amman.
Syrien will die Opposition mit Gewalt zum Schweigen bringen. Erstmals setzt das Regime sein Militär in großem Stil gegen Zivilisten ein. Starke Armeeverbände besetzten vor Sonnenaufgang die Stadt Dara. Einwohner schätzen ihre Zahl auf 3000. Scharfschützen liegen auf Dächern, Panzer stehen im Zentrum, dunkler Rauch steigt auf. Das zeigen Handyvideos im arabischen Fernsehen. Tote und Verletzte lägen auf der Straße, könnten wegen der Heckenschützen aber nicht geborgen werden. Von Minaretten riefen islamische Geistliche zur Hilfe für Verwundete auf. Strom und Telefon sind unterbrochen. Selbst auf Tanks feuerten die Soldaten, um Einwohnern die Wasserzufuhr abzuschneiden, berichten Augenzeugen. Es herrscht blanke Verzweiflung. Bitte, wir bitten die UNO, wir bitten jeden, der Moral hat. Helfen Sie uns. Wir werden hier ermordet. Viele Fakten lassen sich nicht überprüfen, besonders auch Zahlen über mögliche Opfer. Syrische Sicherheitskräfte riegeln die Brennpunkte der Proteste ab. Berichterstatter haben keinen Zugang. Rückgang. Auch Douma, ein Vorort der Hauptstadt Damaskus, soll von der Armee gestürmt worden sein. Vorgänge in anderen Unruhestaaten der arabischen Welt wiederholten sich, meint Faris Breisat vom Arabischen Forschungszentrum in Katar.
The Syrian regime is reading from the same book of failed strategies and tactics that was used by the Tunisian regime and the Egyptian regime.
Syriens Regime macht dieselben taktischen Fehler wie Tunesien und Ägypten. Das kann sich dort so wie in Libyen entwickeln. Dass sie jetzt dort mit der Armee den Protest niederschlagen wollen, bedeutet auch, dass Sicherheitskräfte und politische Maßnahmen versagt haben. Das ist eine vernichtende Selbsteinschätzung des Systems über die Effektivität seiner Sicherheitsdienste, die das Regime ja lange für hervorragend gehalten hat. Menschenrechtler berichten, dass der Geheimdienst landesweit gegen vermutete Aktivisten der Bewegung vorgeht. Es gab Verhaftungen vor allem in Damaskus und Homs. Die Rede ist von mehr als 200 Verschwundenen. Inzwischen haben 100 Schriftsteller, Journalisten und Künstler einen Aufruf gegen Gewalt und Unterdrückung der Proteste durch das syrische Regime unterzeichnet. Das, so die Erwartung von Nahost-Expertin Lamis Andoni, wird nicht bereit sein, nachzugeben.
I see more violence. We're heading to the worst.
Es wird noch mehr Gewalt geben. Ich befürchte das Schlimmste. Das Regime hat nichts gelernt, außer dem eisernen Griff nach der Macht. Sie werden die Bewegung noch stärker unterdrücken. Wir werden einen sehr blutigen Showdown erleben.
And we're heading for a very bloody showdown.
Die düsteren Prognosen der Nahost-Kommentatorin Lamis Andoni im Bericht von Ulrich Leithold. Die Welt reagiert mit Empörung. Es gibt diplomatische Proteste aus zahlreichen Hauptstädten, doch gibt es auch irgendeinen Ansatz? Was kann die internationale Gemeinschaft gegen Assads Brutalität tun? Ich fragte die Nahost-Korrespondentin Birgit Kaspar, die die Ereignisse in Syrien vom benachbarten Beirut aus verfolgt.
Das ist ganz, ganz schwer. Ich glaube, eigentlich hat sie keinen wirklichen Hebel, zumindest nicht, wenn das Ziel eine Kursänderung der Assad-Regierung ist. Was man tun könnte, ist einerseits militärisch eingreifen, wie in Libyen und damit Partei in einem Bürgerkrieg, wenn es sich denn so weit ausweitet zu werden. Dann erzielt man eine Wirkung, ob man dann das gewünschte Ziel erreicht, das weiß man auch nicht, das werden wir auch in Libyen erst abwarten müssen. Die andere Variante ist, man kann natürlich Strafmaßnahmen gegen das syrische Regime ergreifen. Das ist möglich, um zumindest ein Zeichen zu setzen. Denkbar sind da gezielte Sanktionen gegen die Führungsriege, zum Beispiel das Einfrieren von Konten, Reiseverbote, ein Waffenembargo ist sicherlich denkbar oder auch Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofes. Die würden ein Zeichen setzen. Aber ich befürchte, eine Änderung von Assads Politik wird man damit kaum erreichen.
Die Amerikaner denken ja im Augenblick offenbar ganz konkret schon darüber nach, solche gezielten Sanktionen gegen die Leute aus der Entourage von Assad zu ergreifen. Was könnte das denn bringen?
Ich denke, es wird nicht sehr viel bringen. Von amerikanischer Seite alleine schon mal gar nicht. Da ist die Rede davon, dass eben Konten gesperrt werden sollen. Das wird erstens eine ganze Weile dauern, bis das durch die demokratischen Institutionen in Washington gegangen ist. Und zweitens, soweit wir wissen, hat diese syrische Führungsklique gar nicht viele Konten in den USA. Da wäre es schon wirkungsvoller, wenn die Europäer dann gleich nachziehen würden. Aber wie gesagt, das ist eine gute Strafmaßnahme. Da setzt man ein Zeichen. Ich glaube nicht, dass das Assad und seine Entourage dazu bewegen wird, den Kurs zu verändern und zu sagen, ach, das ist jetzt alles nicht gut, jetzt machen wir Reformen.
Was ist andererseits von den Meldungen zu halten, dass jetzt Parlamentarier abspringen offenbar zum Teil und Intellektuelle sich offen gegen das Regime Assad äußern? Könnte das ihm mehr schaden?
Es ist von zwei Abgeordneten in Deraa, also eben wiederum der südlichen Stadt, wo die Proteste vor 5 Wochen begonnen haben, die Rede, und einem religiösen Führer, auch ebenfalls in Deraa. Das ist ein Zeichen, genauso wie die Aktivitäten der Intellektuellen, die diesen Brief unterzeichnet haben. Aber das tut der Assad-Führungsklicke nicht wirklich weh. Wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich ja nicht um einen demokratischen Staat dort. Es wäre etwas anderes, wenn zum Beispiel die Sicherheitskräfte oder die Armee ihm den Befehl verweigern würden. Das würde ihnen schwierig bringen.
Was sind die Perspektiven angesichts des Umbruchs auch überhaupt im arabischen Raum jetzt? Ist es denkbar, dass Assad den Protest einfach niederknüppeln kann?
Das ist ganz schwer zu sagen im Augenblick, würde ich sagen. Es ist natürlich denkbar, dass es niedergeknüppelt wird. Wir haben das erlebt im Iran 2009 nach den gefälschten Wahlen dort. Die Iraner haben die Proteste wirklich mit Gewalt unterdrückt. Wir haben es auch gesehen in Bahrain jüngst. wo ebenfalls zumindest die Demokratiebewegung eingedämmt wurde, wo saudische Truppen dann geholfen haben. Was wir im Moment hören, ist, dass die Oppositionellen nach dieser Gewaltanwendung der Regierung sagen, sie würden nun erst recht auf die Straße gehen und ihre Ziele bis zum bitteren Ende verfolgen. Aber wir haben auch Berichte, dass die Menschen wirklich Angst haben. Viele erwarten zum Beispiel, dass die heutige Gewaltanwendung nur der Anfang war. Ich denke, man muss abwarten, was da weiter passiert. Die kritische Masse, von der man dann sagen könnte, jetzt gibt es kein Zurück mehr, die ist, glaube ich, in Syrien, soweit man das von hier, von Beirut aus beobachten kann, noch nicht erreicht.
Einschätzungen von Birgit Kaspar in Beirut. Zu Libyen. Bomben der NATO schlugen gestern mitten in Gaddafis Hauptquartier in Tripolis ein, was Gaddafi propagandistisch ausnutzte. Er führte die Trümmer ausländischen Journalisten vor und ließ verlauten, die NATO trachte ihm nach dem Leben. Ich fragte Fredrik Steiger, dieser Angriff mitten ins Zentrum der Macht, markiert der eine neue Dimension des internationalen Einsatzes?
Ich würde nicht von einer neuen Dimension sprechen, aber offenkundig ist es eine markante Intensivierung der Angriffe auf Gaddafis Streitkräfte. Doktrin und Einsatzbefehl der NATO bleiben zwar dieselben, das heißt, Gaddafi und sein Clan sind nicht militärische Ziele der NATO. Wenn man das ändern wollte, müssten alle 28 NATO-Länder einverstanden sein. Aber klar ist, dass seit etwa vergangenem Dienstag oder Mittwoch die Angriffe intensiviert werden, was auch der NATO-General Mark van Oom bestätigt hat. Er sagt, es würden nicht nur militärische Ziele angegriffen, also Ziele, die direkt Zivilisten im Visier hätten, beispielsweise konkret Gaddafis Panzer, sondern es würden auch Ziele angegriffen, Truppen in der zweiten Reihe, die sich auf Angriffe auf Zivilisten vorbereiten würden, und es würden auch Befehls- und Kommandoeinrichtungen angegriffen. Und heute hat die NATO gesagt, wir greifen alle Teile des Gaddafi-Regimes an, die bestrebt sind, der Zivilbevölkerung zu schaden.
Aber eigentlich lautet das Mandat für diesen internationalen Einsatz klar auf Schutz der Zivilbevölkerung. Kann man das noch als Schutz der Zivilbevölkerung bezeichnen, wenn man Gaddafis Hauptquartier bombardiert?
Die Frage ist sehr berechtigt, bloß lässt sie sich im Moment noch nicht abschließend beantworten, weil man schlicht nicht genau weiß, was genau in dem Gebäudekomplex, in den Bunkern, die von der NATO in Tripolis angegriffen wurden, was genau sich dort drin befunden hat. Wenn, wie die NATO sagt, tatsächlich Kommunikationszentren, Kommandozentralen dort untergebracht waren, dann muss man sagen, die Angriffe sind wohl mit dem UNO-Mandat vereinbar. Anders sähe es aber aus, wenn, wie das Gaddafi-Regime behauptet, dort ausschließlich Büros, Empfangsräume oder, wie gesagt wurde, eine Bibliothek untergebracht gewesen wären.
Stehen diese jüngsten Aktionen der NATO im Zusammenhang mit den Kämpfen um die belagerte Rebellenhochburg Misrata, wo die Rebellen ja Erfolge melden, die sich dann alsbald wieder zerschlagen?
Im Zusammenhang stehen sie sicher. Hingegen, wenn etwa gesagt wird, es sei ein Racheakt für Gaddafis brutales Vorgehen in Misrata, dann ist das wohl falsch. Es gibt natürlich als emotionale Motivation etwa bei einzelnen Diktatoren bestimmte Rache als Motiv. Hingegen bei einem Bündnis mit 28 Mitgliedern ist es wohl eher falsch, von Rache, von derart emotionalen Motiven zu sprechen. Hingegen wichtig und entscheidend dürfte die Erkenntnis der NATO sein, wenn wir fortfahren, wie bis vor wenigen Tagen mit unseren Angriffen, mit demselben Rhythmus der Angriffe, dann wird es viele Wochen dauern, bis Gaddafis militärisches Potenzial entscheidend geschwächt ist. Also müssen wir unsere Angriffe intensivieren und nicht mehr eben nur einzelne Panzer- oder Raketenstellungen beispielsweise in Misrata angreifen, sondern nicht zuletzt die Befehls- und Kommunikationszentren.
Jetzt übers Wochenende kam auch die Meldung, Kuwait unterstütze die Aufständischen mit gegen 200 Millionen Dollar. Welche Bedeutung messen Sie dem bei?
Zunächst eine konkrete Bedeutung. 200 Millionen Dollar sind eine beträchtliche Summe. Zumal gerade eine wichtige Schwäche der Rebellen darin besteht, dass sie nicht einmal in der Lage sind, ihren Parallelstaatsapparat in Benghazi aufrechtzuerhalten. Dann ist aber diese Summe auch symbolisch wichtig, weil sie zeigt, dass der Kampf gegen Gaddafi eben nicht nur ein rein westliches Unterfangen ist, dass zwar nicht alle arabischen Länder, aber zumindest die arabischen Golfstaaten nach wie vor hinter dem Vorgehen gegen Gaddafi stehen. Und das stärkt natürlich die Legitimation des Libyen-Einsatzes.
Sagt unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger. Es war der Tag der traditionellen Ostermärsche für Frieden und gegen Atomkraft. Zehntausende nahmen dieses Jahr daran teil, in Deutschland, aber auch in der Schweiz. Und eine besondere Aktion gab es im Dreiländereck. Auf 11 Brücken zwischen Straßburg und Basel versammelten sich die AKW-Gegnerinnen und Gegner. Sie forderten, dass das älteste Atomkraftwerk Frankreichs im elsässischen Fessenheim gleich am Rhein abgeschaltet wird. Caroline Ahren war für uns auf der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein und hat den Schulterschluss zweier Generationen von Anti-Atomkraft-Aktivisten erlebt.
Die Dreiländerbrücke schwingt sich von Frankreich über den Rhein nach Deutschland. Für Fußgänger gebaut, heute gefüllt mit Menschen, Transparenten und den gelben Atomkraft-Nein-Danke-Fahnen. Am Fuß der Brücke, im Park in Weil am Rhein, steht Ernst Born, Liedermacher seit der Anti-AKW-Bewegung von Kaiser Augst vor 30 Jahren. Es ist nicht diejenige Gitarre, die er damals dabei hatte für die Ballade von Kaiser Augst.
Ich habe aber die Gitarre von Kaiser Augst immer noch. Und ich habe mir überlegt, welche ich bringen soll. Und jetzt habe ich die mit den weicheren Seiten, die von Kaiser Augst und härtere.
Weichere Seiten hat Ernst Born heute aufgezogen, um sein Lied Fukushima Shuffle vorzutragen.
Es geht der Barbe, es geht der Walle, es geht der Riss. Es geht der kurzen und der langen Finsternis. Und dann verschwinden wieder hinten im System. Barbe weiß nicht was, drum ist es kein Problem.
Praktisch so lange wie Ernst Born stößt auch der ehemalige SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner ins gleiche Horn. Er spielt mit seinem Saxophon im Sicherheitsorchester für die Abschaltung.
Konkret Fessenheim, es ist sicher das gefährlichste AKW in Frankreich, weil es direkt auf einer seismischen Bruchstelle liegt, also ein sehr erdbebengefährdetes Werk. Es liegt zudem unter dem Wasserspiegel des Rhein-Seitenkanals, das heißt, es ist möglich, dass es sofort bei einem Erdbeben auch zu einer Überschwemmung kommt, also ein Szenario ganz ähnlich wie in Fukushima.
Nötig sei die Protestbewegung immer noch, sagt Rudolf Rechsteiner, denn die Politik stehe immer noch am gleichen Ort wie vor 30 Jahren. Die Politiker spielten auf Zeit. Dass die Schweiz vor allem auf Fessenheim ziele, stört diesen Teilnehmer aus Frankreich.
Parce que nous pensons qu'il faut initier un processus de sortie du nucléaire en France et également dans les trois pays. Et je vois beaucoup de noms à Fessenheim, mais je regrette qu'on dise pas non à Besnau et au Leibstadt.
Die Parolen, die Musik, die Fahnen, die Zeit scheint zurückgedreht. Nein, sagt die Frau aus Lörrach, heute steht man einem Atomausstieg viel näher.
Es musste dazu kommen, durch Tschernobyl und durch, jetzt durch Fukushima, dass eben auch so konservative Parteien sich zu dem Atomausstieg bemühen jetzt. Ne? Leider hat sich etwas verändert, aber leider aufgrund dieser Katastrophe erst.
Und neben dem Altbekannten sind auch auffällig viele Junge unter den rund 2000 Kundgebungsteilnehmern in Weil am Rhein.
Mit den Jungen habe ich das Gefühl, eine sehr breite Front gegen AKW. Also ich bin an der Uni, ich kenne viele Leute und ich kenne eigentlich kaum jemanden in meinem Alter, der findet, AKW braucht es noch oder so. Das ist eigentlich wirklich etwas von der älteren Generation, wo wir uns jetzt damit umschlagen.
Viele von ihnen sprechen von einer neuen Anti-AKW-Bewegung. Doch auch bei der jungen Generation von AKW-Gegnern sind die Prognosen zum Atomausstieg gespalten.
Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass es jetzt aufwärts geht, beziehungsweise abwärts mit den AKWs.
Ich glaube, das Spiel geht wieder von vorne los. Und von Atomausstieg, ob dann noch die Rede davon ist, das glaube ich, ehrlich gesagt, vom Verlauf der Geschichte auch nicht.
Beeindruckt vom Aufmarsch ist die grüne Nationalrätin Maja Graf.
Mein Anliegen heute war, den Menschen zu sagen, wie wichtig sie sind. Die Bevölkerung wird entscheidend sein, um diesen Druck in den nächsten Jahren aufrechtzuerhalten.
Auch SP-Nationalrat und Solarunternehmer Erik Nussbaumer steht auf der Dreiländerbrücke. Er hat vor allem die nächste Session im Juni vor Augen und hofft auf eine politische Abkehr von der Atomenergie. Er möchte damit nicht warten bis zu einer Volksabstimmung über neue Atomkraftwerke.
Wir haben immer gesagt, die Entscheid fällt bei dieser Referendumsabstimmung, aber dieser Entscheid fällt nicht an dieser Referendumsabstimmung. Wir müssen es schaffen, die Bundesversammlung in die Pflicht zu nehmen und einen definitiven Entscheid zu fällen, dass keine neuen Rahmenbewilligungen für Atomkraftwerke mehr erteilt werden.
Unterdessen läuft unter der Brücke viel Wasser den Rhein hinunter.
Caroline Ahren war für uns auf der Dreiländerbrücke. Der Franken ist stark, die Schweiz ist teuer. Wie aber bringt man trotzdem die Reisenden dieser Welt dazu, unsere Schönheiten zu bewundern? Schweiz Tourismus versucht's mit riesigem Aufwand mitten in London an exklusiver Adresse mit einer Werbeaktion, die alles bisherige sprengt. Sie nimmt ein ganzes Warenhaus in Beschlag und nicht irgendeins. Charles Liebherr war für uns im edlen Harrods an der Londoner Brompton Road.
Der Dudelsack pfeift an Eingang Nummer 5 von Harrods, mitten in London. Ansonsten überall penetrant lachende Schweizer. Alphörner als Dekoration im Schaufenster, auf riesigen Plakaten vor Schweizer Berg- und Talkulisse. Schweizer Fahnen. Die ganze Fassade ist voll. So viel Rot-Weiß bei Harrods fällt auf. Großes Echo in den Medien, auf der Straße. Nicht zufällig. Mit der Schweiz verbinden die Briten viel. Viel Klischees.
Beautiful countryside, great skiing.
Skiing and cheese and banking.
Das hört Marcelin Kuonen gar nicht gern. Sie, die Direktorin von Schweiz Tourismus in UK, ist schuld an dieser eidgenössischen Invasion in London. Sie hat alle Schaufenster von Harrods mit Schweizer Reisetipps gefüllt, die Vorzüge des Sommers ins Schaufenster gestellt. Und dann bleiben nur alte Klischees hängen. Marcelin Kuonen, Walliserin, nimmt sportlich.
Ich denke mal, es ist für uns eine große Chance, dass wir als kleines Land so viele Klischees haben, die man mit der Schweiz verbindet. Und mit dem können wir natürlich spielen.
Das Spielfeld heißt Harrods. In der Food Hall liegen die Klischees ganz vorne. Löchriger Käse, goldige Schokihasen. Swissmade flunkert es auch in den Vitrinen der Uhrenabteilung. Und daneben, griffbereit, jeweils ein Faltprospekt. Showcasing the best of Switzerland. Eine Einladung. Beim Ferienbuchen bitte an den Schweizer Sommer denken. Zehntausende gehen hier jeden Tag ein und aus. Briten meistens. Obere Mittelklasse. Die Schweiz, sie passt sehr gut in seinen Laden, meint Guy Cheston, Direktor Werbung und Verkauf bei Harrods.
I think both Harrods and Switzerland, we have a kind of good relationship in terms of we're both reassuringly expensive, but you know we're all about quality and service. And I think there's a
wir sind beide teuer, sicherlich, aber wir stehen beide auch für Qualität und guten Service. Diese gute Beziehung zahlt sich aus. Schweizer Produkte verkaufen sich hervorragend bei Harrods, Tendenz steigend wegen der Werbeoffensive.
We've seen an increase already in the first 2 weeks of an increase in sales of Swiss products.
Direktor Cheston steht hinter der Kasse. Reißt die Quittung ab, vorne der Preis drauf, viele Pfund schwer. Hinten junge Dame, leichte Kleidung. Kurze Hose, lange Beine, Wanderhemd, Holzbank, halbweit. Auf dem Kassabon ruft sich die Schweiz ein letztes Mal in Erinnerung bei Harrods. Weil die Briten reisen nicht mehr so fleißig in die Schweiz und schon gar nicht im Sommer. Dabei waren es doch britische Alpinisten, welche die Schweiz zum Reiseland machten, vor 150 Jahren. An den Mann auf der Straße klammert sich die Hoffnung auf eine Trendwende. Er hört sich die Dudelei an, weiß nicht, warum er noch nie in der Schweiz war.
I don't know why I haven't been.
Weil Schweizer Fahnen an der Fassade von Harrods bisher fehlten.
It's because there wasn't enough flags outside Harrods, but now there are. We will consider it.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser und für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.